Einen sehr schönen guten Abend. Ich begrüße alle herzlich zu dem Seminar über das Thema Berufung. Ein alter, weiser Bruder hat mich mal beiseite genommen und hat gesagt, Gerald, wenn du willst, dass so ein Seminar richtig voll ist, mach einfach eins zum Thema Berufung. Scheint sich bewahrheitet zu haben. Schön, dass ihr da seid. Es ist ein Thema, das uns alle bewegt. Das, was wir in der Überschrift haben, ist ja eine Ja-Nein-Frage. Jetzt sind wir schon wieder bei diesem Thema Deutschunterricht, gell? Ja-Nein-Frage. Vom Geheimnis der Berufung kann ich wissen, was Gott will. Und dann müsste man gleich im Anschluss noch hinzufügen, wenn die Antwort heute Abend Ja lautet, ist natürlich die Frage, wie kann ich wissen, was Gott will? Mein Name ist Gerald Müller. Wir könnten jetzt mit der ersten Folie dann aus diesem Vortrag anfangen. Genau. Drei bis vier Dinge liegen heute Abend vor euch. Und zwar ist es ja ein relativ theoretisches Thema, Berufung, und kann ich den Willen Gottes, den Ruf Gottes für mein Leben entdecken und wenn ja, wie? Darüber kann man theologische Abhandlungen schreiben oder Vorträge halten, predigen. Heute Abend wird es auch praktisch. Das Betrachten dieses Themas wird anhand von 4 Lebenszeugnissen erfolgen. 2 davon aus dem Kreis der Schwestern, eines von mir. Und dazwischen liegt noch eins, das verrate ich aber jetzt noch nicht. Das ist so der Bonus-Track, den wir zwischendrin hier einspielen werden. Wenn ich hier stehe, dann gleich mal, Entschuldigung, ich habe ja selber den Presenter in der Hand. Gut, das ist ja natürlich auch eine feine Sache. Dann als Vertreter von 3 Missionswerken, die euch hier in Eidlingen auch schon begegnet sein könnten, wenn ihr nämlich zum Seminarzelt rüberläuft, da ist rechter Hand so orange Zelte, die nennen sich Gebetstippis mit Gebet für die Welt, Weltmission, verfolgte Christen. Und linke Hand so ein grüner Unterstand, möchte ich mal sagen, wo Mitarbeiter von Coworkers International tätig sind. Das sind so die Werke, die ich heute Abend hier mit vertreten darf. Hilfe für Brüder International, ein Hilfswerk, vielleicht so ein bisschen ähnlich wie Hilfsaktion Märtyrer, Kirche, wo man einheimische Gemeinden unterstützt, finanziell. Die Coworkers mit den Kurzzeiterprogrammen, alles was bis zu einem Jahr ist, weltwärts und diese ganzen Programme und eben christliche Fachkräfte international. Und was das mit meinem Leben zu tun hat, das wollen wir uns heute Abend hier mit angucken. Der Weg dahin, diese Mitarbeit bei christliche Fachkräfte und in die Mission, führt für mich über das Thema Religion. Mein Leben war nämlich nicht immer von der Nachfolge Jesu Christi geprägt, sondern ich zeige euch mal den ersten Götzen, dem ich so richtig von ganzem Herzen gedient habe und vor dem ich mich jeden Samstag niedergeworfen habe und sein Chrom poliert und Lackschäden ausgebessert habe und das ganze Ding auf Hochglanz gebracht habe. Wenn man Jesus Christus als seinen Herrn nicht im Leben hat, ist man irgendwie darauf angewiesen, dieses Vakuum zu füllen und sich irgendeine andere Ersatzreligion zu suchen. Und das kann zum Beispiel das Auto sein. Ihr werdet wahrscheinlich lachen, das ist natürlich ein dämlicher Käfer. Aber das war damals richtig in. Und wenn man auf dem Westerwald wohnt, wie ich damals, dann ist es so eine Art das iPhone der damaligen Zeit. Ohne so ein Auto kommst du nirgendwo hin, keine Kommunikation, keine Freunde, du bist abgeschnitten vom Rest der Welt. Da ist der Bretterzaun, ich brauche dieses Auto und ich brauche dieses Auto, um mich mit irgendetwas zu identifizieren und für irgendetwas zu leben. Etwas später kam noch eine zweite Religion dazu, das lief dann parallel, weil so ein Auto alleine ist natürlich klar nicht der Sinn des Lebens. Leistungssport, ja, da war ich noch ein bisschen jünger und ein bisschen dünner als heute, das ist in Ordnung. Es ist tatsächlich möglich, es ist gestern Abend beim Tobias auch schon angeklungen, es ist wirklich möglich, den Sport wie eine Religion auszuüben, dass man sagt, da habe ich etwas gefunden, wo ich meinen Körper trainieren kann, wo ich gut drin bin, wo ich andere schlage, wo ich mich drüber profiliere. Das ist der Inhalt meines Lebens. Ich habe gedacht, das ist es, ich habe es gefunden. Ich habe das gefunden, da werde ich wahrscheinlich noch viele Jahre einfach happy mit sein. Studium, ja, ist okay. Und viele andere Sachen, die okay sind. Aber das, was mir so richtig so Lebensfreude gegeben hat auf der einen Seite, aber auch den Sinn des Lebens, das kann tatsächlich der Sport sein. Gott hat sich damit nicht zufrieden gegeben. Das Nächste, was ihr hier seht, das hat meinem Leben eine völlige Kehrtwende gegeben und das sieht so aus. Ich habe damals auf dem Bauernhof gearbeitet, ich war Landwirtschaftsstudent in Gießen, habe ein Praktikum gemacht, habe Viehfutter geholt und habe an einer abschüssigen Strecke den Traktor nicht kontrollieren können und habe das Ding gegen eine Wand gefahren, es überschlägt sich, ich bin da drin und überlebe. Und ich hatte in dem halben Jahr davor Kontakt mit Christen gehabt im Studium und die haben gesagt, Gerald, du bist irgendwie religiös, evangelisch, getauft, konfirmiert, du hältst dich für einen guten Menschen. Ich hatte sogar immer ein Neues Testament von den Gideons in der Tasche, wo ich ab und zu reingeguckt habe und jeden Abend das Vaterunser gebetet. Aber Gott hat gesagt, damit gebe ich mich nicht zufrieden, ich will dich ganz. Und als ich im Krankenhaus aufgewacht bin, dieser gestählte Körper eines jungen Mannes in Stücke sozusagen geschlagen, einfach mal ein bisschen dramatisiert, die Wirbelsäule angeknackst, Hüfte, Gehirnerschütterung, Schnittwunden überall, aber ich war am Leben. Und ich wusste, wenn ich in dem Moment in die Ewigkeit gegangen wäre, ich hätte nichts anderes mitgenommen vor den Thron Gottes als alle meine Sünden. Und was hatte ich vorher? Partys, ich hatte ohne Rücksicht jedes Mädchen genommen, das mir gefiel, da hätte ich nicht groß gefragt. Und ich wusste, als ich dort im Krankenhausbett lag, das alles hätte in der Ewigkeit noch dagestanden. Und das bisschen, was ich vorzuweisen gehabt hätte an guten Taten, da hätte ich mich bei Gott nicht einkaufen können. Das war mir klar. Gott hat geschenkt, dass ich dann beten durfte, dass ich durch das, was ich vorher von den Christen gehört hatte, neu mich Gott geben durfte, dass ich tatsächlich 1992 dann mein Leben Jesus übergeben durfte und seitdem tatsächlich mit dem Wort Gottes als Kompass für mein Leben unterwegs sein darf. Ich bin Gott unendlich dankbar. Er ist ein Gott, der die Menschen nicht laufen lässt, der nicht sagt, du willst mich nicht, ich habe noch 7 Milliarden andere, dann wende ich mich halt den anderen zu und schaue, ob die vielleicht Interesse haben. Sondern Gott ist ein Gott, der Menschen nachgeht, der nicht locker lässt. Natürlich kommt der Punkt, wo es einen zu spät gibt. Es gibt diesen Punkt, aber Gott ist ein Gott, der so gnädig ist. Und wenn wir sagen, danke, diesen blutigen Jesus, ja, was habe ich als Jugendlicher, wenn mir einer von Jesus erzählt hat, dieses blutige Opfer auf dem Holz, der soll für mich gestorben sein. Das ist ja das dümmste Konzept, was ich je gehört habe. So habe ich über Jesus gedacht, so habe ich ihn verachtet bis zu dem Punkt, wo es ans Sterben ging und ich habe gemerkt, ich brauche diesen Jesus. Ich brauche die Vergebung meiner Sünden, um überhaupt im Angesicht Gottes bestehen zu können. Gott hat so viel Gnade geschenkt, dass ich dann nach einigen Jahren in Gießen meine Frau Lilian geheiratet habe. Dann haben wir in Gießen noch 3 Kinder bekommen, Nathanael, Marabel und Manoah. Und wir haben uns bei christliche Fachkräfte hier in Stuttgart beworben. Aber es war natürlich so eine Hochrisikobewerbung. Wir haben reingeschrieben, braucht ihr uns irgendwo? Christliche Fachkräfte entsendet Fachkräfte aus Deutschland, die mit dem Beruf in die Mission gehen. Also weniger so die theologische Ausrichtung, Gemeindegründung, Verkündigungsdienst, Bibelschulen, sondern halt mit dem Beruf, mit dem Fachwissen in die Mission zu gehen. Meine Frau ist Hebamme, ich hatte ja Landwirtschaft studiert und Fremdsprachen und dann haben wir dahingeschrieben, braucht ihr uns irgendwo? Volles Risiko, keine Idee gehabt, wie es weitergeht. Wir reden heute Abend über das Thema Berufung. Und das ist für mich eines der erstaunlichen Phänomene, dass ich tatsächlich überzeugt bin, dass wir den Willen Gottes in seiner Berufung für unser Leben erkennen können. Als ich ganz frisch zum Glauben gekommen war, und da korrigiere ich mich, das war nicht 92, da habe ich geheiratet, sondern schon 91, habe das Studienfach erweitert, Landwirtschaft plus neuere Fremdsprachen. Und wenige Wochen nach meiner Bekehrung fängt dieser neue Studiengang an und ich laufe so in die Eingangshalle von dem Seminar und hatte schon gebetet, jetzt wo ich dir gehöre, was hast du eigentlich mit meinem Leben vor? Was soll jetzt werden? Das eine Studium mit der Landwirtschaft plus der neue Schwerpunkt, ich jetzt dein Kind, was soll das jetzt? Und bei uns an der Universität in Gießen hing im Eingangsbereich ein Flyer von den Wycliffe Bibelübersetzern. Und ich kann mir bis heute nicht mehr erklären, wie der da hingekommen ist, weil das ist ja eine ganz normale staatliche Universität, keine christliche Fakultät oder irgendwas. sondern ein Flyer, Wycliffe Bibelübersetzer, angeschaut und gesagt, ja, das könnte natürlich was sein, dieses Fremdsprachenstudium, vielleicht wird es was mit einem Bibelübersetzerdienst. Und das ist für mich ein bisschen wie ein Leitstern geworden. Auch in der Zeit, wo ich mit meiner Frau verlobt, also mit meiner zukünftigen Frau verlobt war, immer wieder dieses gemeinsame Gebet, Herr, wo möchtest du, dass wir uns für dich einsetzen? Wo möchtest du uns gebrauchen? Und wir haben dann Missionskonferenzen besucht, wir haben einzelne Missionswerke besucht, Informationen gesammelt. Und Gott hat über Jahre ein Feuer bei uns entflammt, das dann dazu geführt hat, dass wir mit 3 Missionswerken nachher in einem ganz engen Kontakt waren und gesagt haben, werden es die Bibelübersetzer, wird es ein Gemeindegründungsdienst in Afrika und als dritte Möglichkeit eben christliche Fachkräfte international unter Gebet und zu sagen, Herr Jesus, bitte zeige uns, wo wir gebraucht werden. Wie gesagt, meine Frau ist Hebamme, das ist natürlich weltweit auch ein gesuchter Beruf. Und interessanterweise war es für uns so, dass die Wycliffe-Bibelübersetzer gesagt haben, könnten wir brauchen, wir würden dir nur erst noch Berufserfahrung wünschen. Und das ist etwas, was wir als Missionswerk natürlich auch uns wünschen von neuen Bewerbern, dass man das, was man gelernt hat in der Ausbildung, im Studium auch schon eingesetzt hat. Und so hat Wycliffe auch reagiert. Die haben gesagt, ja, du hast zwar das Studium, aber wir haben einen Vorschlag für dich, mach doch erst einen Einsatz mit christlichen Fachkräften, die dauern eh nicht so lange, 2 bis 3 Jahre, kommst zurück, kommst zu den Wycliffe Bibelübersetzern, hat nicht geklappt. Ich bin heute immer noch bei christliche Fachkräfte und ganz, ganz dankbar, wie Gott eben, als wir 3 Türen zur Auswahl hatten, gezeigt hat, für die Gemeindegründungsarbeit in Afrika waren wir zu jung. Die Wycliffe Bibelübersetzer brauchten noch mehr an Qualifikation, was ich nicht hatte, und bei christliche Fachkräfte eben die Möglichkeit, Fremdsprachen im Ausland zu unterrichten und dann eben das, was man jetzt hier im Hintergrund auch schon sieht, nämlich in China. Ihr würdet, glaube ich, sagen China oder China. Also ich sage China, weil ich vom Westerwald komme. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich gehe auch sonntags morgens in die Kirche, wo die meisten anderen in die Kirche gehen oder so. Naja, das ist echt ein Problem, wenn man als Deutschlehrer arbeitet. Man soll den Unterschied zwischen Kirche und Kirche unterrichten. Naja, 10 Jahre Dienst an einer Universität in China als Deutschlehrer. Student Ministry, die Möglichkeit, Studenten zu gewinnen für den Glauben an Jesus Christus, die ganze Aufbruchssituation, der wirtschaftliche und der geistliche Aufbruch in China. Und das ist für uns ein Riesengeschenk. Ihr habt es schon gesehen, Geschenk einmal, weil wir eben nicht als Kleinfamilie mit 3 Kindern verendet sind, sondern dass der Herr tatsächlich dann nochmal 2 Töchter und am Schluss Zwillinge dazugegeben hat. Und wir in diesem Dienst einfach den Studenten helfen konnten, mit einem Abschluss in Deutsch als Fremdsprache dann berufstätig zu werden oder auch sich auf ein Studium in Deutschland vorzubereiten. Und in dieser Zeit auch erlebt haben, wie über die Hälfte der Studenten ihr Leben dem Herrn Jesus anvertraut haben. Ein ganz großes Geschenk. Führung Gottes, dass wir eben 2008 neu ins Beten gekommen sind, 2007, 2008. Es war die Anfrage aus der Heimatzentrale, könnt ihr nicht mit dem, was ihr gelernt habt und mit dem, was ihr an Erfahrung mitbringt, als Familie, als Teamleiter in einem Auslandseinsatz, könnt ihr euch vorstellen, nach Deutschland zurückzukommen und denen zu dienen, denen zu helfen, die heute mit uns in einen Missionsdienst gehen wollen, sodass wir dann 2008 nach Deutschland zurückgekommen sind. Und die Eingangsfolie hat es ja schon gesagt, von China nach Afrika. Das ist so ein großer Bildband über so ein Entdecker, der diese Reise gemacht hat. Heute besteht mein Dienst darin, Einsätze von neuen Missionaren in Afrika vorzubereiten. Das hier ist so eine Vorbereitungstour, den Missionaren selbst zu helfen in ihrer Dienstzeit, aber auch in der ganzen Auswahl und Vorbereitungszeit unserer neuen Missionare tätig zu sein. So sehen meine persönlichen Wege mit dem Herrn aus. 2 Dinge möchte ich daran verdeutlichen. Wenn Gott ruft und wir ihm folgen wollen in diesem Ruf, den er uns gibt, dann trägt es in sich die Notwendigkeit zu 2 Dingen, die uns von der menschlichen Natur her überhaupt nicht liegen. Diesem Folgen der Berufung, die Gott für uns hat, trägt nämlich in sich auf der einen Seite Verzicht und auf der anderen Seite Gehorsam. Wenn es geht, Handys aus, bitte. Verzicht und Gehorsam sind ja nun wirklich nicht gerade die Lieblingsvokabeln dessen, was heute einen westlichen Christen ausmachen würde. Aber ich bin überzeugt, dass wenn Gott ruft, wir an den Punkt kommen, wo wir uns bewusst werden, dass Nachfolge diesen Schmerz in sich trägt, ich muss verzichten. Zunächst mal, und da gebe ich auch meinem Vorredner von heute Nachmittag recht, es ist beglückend, wenn Gott ruft. Es ist faszinierend, wenn Gott zu uns spricht und sagt, ich möchte dich gebrauchen. Ich habe dir Gaben gegeben. Du bist mein Kind, du bist erlöst. Ich möchte, dass du diese Gaben einsetzt. Hier in Deutschland, an dem Ort, wo du lebst und vielleicht sogar in der Mission, in einem anderen Land. Und aber dieser Schritt bedeutet auch, außer diesem beglückenden Erlebnis, Gott redet, Gott will mich gebrauchen, bedeutet auch Verzicht. Denn der Schritt in die eine Richtung schließt Schritte in tausend andere Richtungen aus, die ja auch nicht schlecht gewesen wären. Wir sind es so gewohnt, ja, ich gehe rein in den Supermarkt, Kaufland, Aldi vielleicht nicht so viel, aber die größeren Supermärkte, 256 verschiedene Sorten Joghurt. Ich werde verrückt, wenn ich vorm Joghurtregal stehe. Ich komme aus China, da gibt es eine Sorte Joghurt, wo wir gelebt haben. Und plötzlich soll ich aus 256 Sorten auswählen. Das bedeutet, wenn ich den einen Joghurt kaufe, den Erdbeersahne, den ich so gerne esse, dann muss ich mich gegen 255 andere entscheiden, die wahrscheinlich auch lecker gewesen wären. Und genauso ist es mit der Schokolade und mit allem anderen, was ich kaufen kann. Und mit den ganzen Medien drängt es uns ja noch mehr. Eine multi-optionale Welt. Wir haben 1 Million Möglichkeiten. Schon für den Schulbesuch, für die Ausbildung, fürs Studium, fürs Berufsleben, für praktische Einsatzjahre im Ausland. Es ist eine riesige Vielfalt an Wahlmöglichkeiten. Und wenn Gott ruft, brauche ich den Mut, an einem Punkt zu sagen, ja, ich verzichte auf 1000 andere Möglichkeiten, um das eine zu tun, zu dem Gott mich gerufen hat. Vielleicht fällt es uns auch deshalb so schwer, eine Entscheidung zu treffen, wenn es um die Partnerwahl geht. Dass wir gewohnt sind, auszuwählen, auszuprobieren, viele, und mich am Ende, nachdem ich alles probiert habe, für das eine zu entscheiden, was am ehesten dazu gedient hat, meine Geschmacksnerven zu treffen. Und vielleicht sind wir deshalb auch so unfähig geworden, uns ein für alle Mal für eine Sache zu entscheiden und uns gegen Hunderte oder Tausende andere zu entscheiden, die auch nicht schlecht gewesen wären, nicht sündig. Ja? Ich rede ja nicht von einer Entscheidung zwischen Gut und Böse, sondern zwischen das, was Gott will und vielem anderen, was auch möglich gewesen wäre. Verzicht. Und das ist ein Schmerz. Und das andere ist Gehorsam. Die Bereitschaft zu sagen, ja, Vater, ich weiß, dass du mich gerufen hast, ich will dir folgen und bin bereit, diesen Preis zu bezahlen. Nachfolge und das Ausleben dieser Berufung bedeutet immer, einen Preis bezahlen zu müssen. Wir denken an Petrus und Johannes, ein gut gehendes Fischereiunternehmen. Sie haben eine Begegnung mit Jesus, sie vertrauen diesem Rabbi, Jesus kommt und sagt, folge mir nach. Und sie lassen die Boote zurück, sie entscheiden sich, ja, Verzicht, sie entscheiden sich gegen diese feste, stabile Einkommensmöglichkeit, sie lassen das Boot zurück, sie lassen die Netze zurück, sie lassen den Vater zurück, das ganze Unternehmen, sie folgen Jesus nach. Denken wir an den Zachäus, denken wir an den Matthäus, ja, sitzt am Zollhaus, einer der reichsten Typen in seiner Stadt, gehasst von den meisten, aber superreich. Kommt Jesus, folge mir nach. Und er lässt den ganzen Klunker zurück und folgt Jesus nach. Er bezahlt einen Preis, er macht sich lächerlich und folgt Jesus nach. Denken wir an den reichen jungen Mann. Folge mir nach, verkauf alles, was du hast, folge mir nach. Wir spüren dieses Dilemma, diesen Zwiespalt, ich muss auf etwas verzichten. Nachfolge tut weh. Es bedeutet, zu verzichten und zu gehorchen. Und er geht traurig weg. Er hat den Mut nicht, diesem Ruf von Jesus zu folgen. Das ist der Zwiespalt, in dem wir stehen. Ich glaube, dass es sich trotzdem lohnt. Ich möchte euch an der Stelle, wenn es darum geht, ja, das wäre mein Fazit für das, was ich euch zu sagen hätte, Ja, ich glaube, dass wir den Willen Gottes erkennen können für unser Leben. Diese Berufung, die er für uns hat, diese spezielle Aufgabe, für die er uns geschaffen hat, für die er uns die Gaben gegeben hat, die er in uns hineingelegt hat. Und wenn es die Frage ist, wie können wir diese Berufung erkennen und ausleben, dann möchte ich sagen, erstens, die Bibel spricht immer davon, dass wir berufen sind zur Herrlichkeit Jesu Christi. Das ist die erste Berufung und eine der häufigsten Erwähnungen des Wortes Berufung im Neuen Testament. Wir sind berufen zum Anteil am Erbe in der Heiligkeit Jesu Christi. Du kannst keine Berufung ausleben oder etwas für Gott tun, wenn du dir nicht gewiss bist, habe ich Anteil an der Herrlichkeit Jesu Christi, zu der Gott mich als sein Kind berufen hat. Gehörst du diesem Herrn an? Hast du dein Leben in Christus festgemacht? Weißt du, dass ich Kind Gottes bin? Weißt du, ja, meine Sünden sind vergeben. Ich habe Frieden mit Gott durch das Blut des Lammes, das für mich vergossen ist. Das ist der erste Punkt, ganz sicher zu sein. Ich weiß, dass meine Sünden vergeben sind. Zweitens, Christen sind keine Einzelkämpfer. Wir beten. Und das ist das eine, wir haben es mit dem lebendigen Gott zu tun. Er hört, wenn wir beten. Er will auch mit uns reden, um zu einer Entscheidung zu kommen, was sein Wille und seine Berufung für mein Leben ist. Ist das elementare Ringen im Gebet, ihn bitten, dass er uns diesen Willen offenbart. Und als drittes, eben dieser lebendige, kommunizierende Gott, der mit uns redet, sein Wort ist die Richtschnur. Wir haben es heute Nachmittag vom Haniel schon gehört. Es geht eben nicht darum, dieses Besondere, ja, diese Aufforderung Gottes, mach doch dieses eine und da kommt eine Stimme von oben oder der legendäre goldene Brief, der morgens auf meinem Nachttisch liegt, sondern es ist tatsächlich schlichtes Lesen und Hinhören, wenn Gott durch sein Wort mit uns spricht. Eine intensive Beschäftigung mit Gottes Wort. Das Dritte ist, und deshalb Christen sind keine Einzelkämpfer, wissen, dass man gerettet ist, beten, lesen von Gottes Wort und in der Gemeinschaft mit Christen seine Gaben ausleben und bereit zu sein, auch auf gute geistliche Ratgeber zu hören. Ein Christ ist kein Einzelkämpfer. Wenn deine Eltern gläubig sind, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Eltern, und jetzt rede ich von mir, manchmal ziemlich doof sein können. Es ist einfach so. Die kapieren nichts, die sind irgendwie etwas veraltet und können nicht mal ein iPhone bedienen und können bei WhatsApp nichts verschicken und keine Bilder machen und hochladen. Das ist ein einziges Kraus. Wenn du gläubige Eltern hast, es ist trotzdem gut, sich mit ihnen zu besprechen. Sie beten für dich. Ein Christ ist kein Einzelkämpfer. Wenn du solche Eltern nicht hast, bete für die Eltern. Such dir geistliche Eltern. Jemand in der Gemeinde, ein Jugendleiter, Älteste, ein Missionsbeauftragten. Jemanden, der dir helfen kann, eine solche Entscheidung zu treffen, der deine Gaben kennt, der weiß, wie du dich schon eingesetzt hast und wie es sinnvoll sein könnte, diese Gaben in dem Beruf oder vielleicht sogar in der Mission einzusetzen. Ein Christ ist kein Einzelkämpfer. Gebet, Bibellesen, hinhören, auch in Predigten, wenn Gott zu uns spricht, sich informieren, dranbleiben und erwarten, dass Gott führt, aber eben nicht durch Stillstand. Ich habe eine Chinesin gekannt, die bei uns zum Glauben kam. Die ging sogar an die Klostermühle hier in Deutschland auf die Bibelschule. Ich traf sie dann später in Peking. Ich sagte, was hast du jetzt draus gemacht aus dem, was du gelernt, was Gott dir gezeigt hat? Ja, ich warte, dass Gott mir sagt, was ich tun soll. Okay. Wie versuchst du das denn rauszufinden? Ja, ich sitze den ganzen Tag vorm Fernseher und warte, dass Gott mir das klar macht. So wird das nichts, Leute. So wird das nichts. Das Reden Gottes findet statt, indem wir aktiv sind. Wenn wir das gehört haben, so deutlich dieses Ich liebe dich, Jesus. Liebe ist Tat. Liebe ist nicht ein Gefühl, das wir produzieren, sondern wenn wir diesen Heiland Gott lieb haben und die Menschen um uns her, sind wir aktiv und wenden das an, was Gott uns gegeben hat. Wir setzen es ein für andere. Und in diesem Prozess des Tätigseins wird Gott uns seinen Willen mehr und mehr offenbaren. Vielleicht manchmal mit einem Stoppschild, hier liegen nicht deine Gaben, geh nicht weiter in diese Richtung. Vielleicht mit einem Go, weil du beim Praktizieren dieser Gaben gemerkt hast, das ist die Richtung, in die ich gehen sollte. Und dann bin ich sicher, aus dieser Bewegung heraus wird Gott deinen Weg segnen und dir klar machen, wo du hingehörst und wo dein Platz ist, um diese Berufung auszuleben. Das war aus meinem Leben. Jetzt möchte ich die Schwester Gabi bitten, nach vorne zu kommen. Schön, dass du heute Abend bei uns bist. Das war jetzt ein Blick sozusagen in die äußere Mission. Wir haben uns ja schon ein bisschen kennengelernt und wir haben festgestellt, dass Beruf, Berufung, das sind zwei Dinge, die schon allein von der deutschen Wortstamm sehr eng beieinander liegen. Magst du uns etwas sagen über deinen Beruf?
Ich war hier 3 Jahre an der Bibelschule und habe dann die Ausbildung gemacht zur Gesundheits- und Krankenpflege, habe Pflegepädagogik studiert und bin jetzt zum einen Teil an der Schule für Pflegeberufe in Kirchheim-Nürtingen und zum anderen Teil hier in Aidlingen.
Sehr schön. Und wir haben heute Nachmittag vom Haniel, der hatte eine Zeit lang ganz große Herzprobleme. Das hat diese Beschäftigung mit dem Thema Herz, das löst bei mir die Frage aus, wofür schlägt dein Herz? Ich glaube nicht, dass du Herzprobleme hast, wenn ich das richtig sehe. Dann bin ich froh und dankbar. Was mich aber interessieren würde, ist dieses Herz. Wofür schlägt dein Herz?
Also mein Herz schlägt eindeutig für die Pflege. Es schlägt für die vielen pflegebedürftigen Menschen, ihre Angehörigen, und es schlägt eindeutig für Schülerinnen und Schüler, die eine gute Pflegeausbildung machen möchten, und ich möchte sie gerne darin unterstützen. Und das andere, wofür mein Herz schlägt, mein Herz schlägt für den Himmel. Ich wünsche mir, dass ich ganz viele Menschen von meinem Umfeld einladen darf hin zum Himmel und dass wir dort eine wunderschöne ewige Zeit voller Freude erleben.
Das klingt gut. Jetzt sind wir gespannt auf deinen Vortrag. Danke. Vielen Dank.
Erst hat sie sich mit Händen und Füßen gewehrt. Als sie 23 wurde, endete die innere Rebellion. Gabi Strobel verwandelte sich in Schwester Gabi. Seitdem rebelliert sie im Dienste des Herrn und kämpft für eine bessere Gesundheits- und Krankenpflege. So hat es Michael Ohnewald, Journalist der Stuttgarter Zeitung, einmal in Worte gefasst, als wir einen Abend zusammensaßen und er mich zu meiner Berufung befragte. Wie kam es zu dieser Verwandlung? Mit 20 flog ich für einige Monate nach Brasilien, genauer in ein kleines Fischerdorf, an die brasilianische Küste. Ich brauchte Abstand und ich suchte das Leben. Nach der Konfirmation war mir Gott fremd geworden. Mein Kinder- und Jugendglaube trug mich nicht mehr. Meine Themen waren andere. Und doch war da eine Sehnsucht in mir. Heute weiß ich, dass viele für mich gebetet haben, unter anderem der Pfarrer meiner Kindheit, der für mich den Weg nach Brasilien bahnte. Ich kann mich gut erinnern, wie gestern, wie das war, als ich an einem der ersten Abende in Brasilien betete, dort in dem Fischerdorf: Wenn es dich wirklich gibt, Gott, dann zeig dich mir bitte. Ich legte mich schlafen und war gespannt, was passieren würde. Würde überhaupt etwas passieren? Am nächsten Morgen war kein Zettel vom Himmel gefallen, aber da war was anders. Und das war für mich sehr verblüffend und überraschend zugleich. Ich spürte ein großes Du in meinem Herzen, ein Du mit Kraft. Und ich wusste sofort, Gott hat dein Gebet erhört. Und dieses Du ist Gott. Ich kniete mich zum ersten Mal in meinem Leben dort vor meinem Bett in Palhoça nieder und legte mein Leben bewusst in die Hand Gottes. Ich übergab es ihm, soweit ich das damals verstehen und fassen konnte. Und gleich war mir klar, wenn es Jesus wirklich gibt, und daran war für mich nach dieser Nacht kein Zweifel mehr, und wenn er mich gemacht hat, dann muss er auch einen Plan für mein Leben haben. Und der Plan muss gut sein, aus Liebe. Denn diese Liebe spürte ich an diesem Morgen. Heute ist ja das Thema vom Geheimnis der Berufung. Gerne möchte ich euch in den nächsten Minuten ein klein wenig davon erzählen, wie ich das erlebt habe. wenngleich eine Berufung auch ein Geheimnis bleibt, ungreifbar und unverfügbar. Ein Geheimnis eben. Nach dem Abi hatte ich mich gefragt, ist das, was du erlebst, alles? Ich hatte eine schöne Jugendzeit, die ich nicht missen möchte. Aber war das alles? Du hast Freunde, ihr feiert Feste oft bis in den Morgen hinein, du bist mittendrin und doch ist in deinem Herzen ein kleines Loch, das nicht gestillt ist. Wenn du so weitermachst, hast du vielleicht irgendwann eine Familie, einen Beruf, hast Spaß, wie jetzt. Aber ist das alles oder gibt es noch mehr im Leben? Ich spürte nach 13 Jahren Schulzeit, dass ich an einer Weiche stehe und dass die wohl sehr wesentlich ist. Ich ahnte, dass ich entscheide, wie es in meinem Leben grundsätzlich weitergeht, soweit ich das in Händen haben kann. Solche Überlegungen waren es, die mir das Bedürfnis gestillt haben, du musst hier einfach mal weg, weg von Deutschland, weg von deinen Freunden, die mit Gott nichts anfangen können. Du brauchst Abstand von ihnen, von den nächtelangen Feiern und von der 80er-Musik. Die war richtig und ziemlich cool. Sie nahmen aber in unserem Leben sehr, vielleicht viel zu großen Raum ein. Ich nenne hier Manfred Mann, Pink Floyd, Mother's Finest, Breakfast in America von Supertramp und. Eine Musik, die ich auch heute noch mag. Aber die damals für uns unbemerkt uns oft in einen inneren Rausch versetzte. In diesen Tagen dort in Brasilien fragte ich zum ersten Mal in meinem Leben, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Was hast du dir gedacht mit meinem Leben? Als einer der ersten und naheliegendsten Gedanken schoss mir durch den Kopf, suche dir in Deutschland eine Bibelschule, in der du Jesus kennenlernen kannst. Bis dahin hätte ich mir das nie vorstellen können und schon gar nicht bei Diakonissen. Es wäre eine Geschichte für sich, auf welche wundersame Weise mich Jesus dennoch den Weg nach Eitlingen führte, Schritt für Schritt, nie überrumpelnd, behutsam. Und so begann ich 1984 hier die dreijährige Ausbildung an der Bibelschule in Eitlingen. Aus der brasilianischen Welt in eine Mutterhauswelt, ihr könnt euch denken, das blieb für mich sehr lange gefühlt ein Quantensprung. Doch der Spagat war überschaubar, denn es war ja klar für mich, ich bleibe 3 Jahre, mache meine Ausbildung und heirate dann. Ein junger Mann, der Jesus lieb hatte, hatte damals schon viele Jahre auf mich gewartet. Er rechnete fest damit, dass wir einmal heiraten, nun wo ich auch Christ war. Bald aber spürte ich eine innere Unruhe in mir und es begann ein innerer Kampf in mir. Und was ist, wenn Jesus etwas anderes mit dir vorhat, was du dir nicht vorstellst im Moment, wenn er dich zum Beispiel in eine Schwesternschaft rufen möchte? Das machte mir Angst und ich brauchte Klarheit. Aus diesem Grund vereinbarte ich auch eine Zeit der gegenseitigen Funkstille mit diesem jungen Mann. Ich spürte, ich stehe wieder vor einer Weiche, vor einer entscheidenden Weiche, wie immer die auch aussieht. Der Kampf wurde so stark, dass ich am liebsten aus dem Feld gegangen wäre. Ich spielte mit dem Gedanken, meine Koffer zu packen und einfach wieder nach Brasilien zu gehen. Doch ganz tief innen drin wusste ich, und wenn ich bis ans Ende der Welt abhaue, die Frage bleibt trotzdem, bin ich bereit, das zu tun, was Jesus will, dass sein Wille wirklich in meinem Leben geschieht, nicht nur auf dem Blatt? Diese Frage konnte kein anderer für mich beantworten und niemand für mich klären, nur ich alleine mit Jesus. Schon lange hatte ich gemerkt, dass ich die Bitte im Vater Unser, dein Wille geschehe, nur noch halbherzig beten konnte. Ein ganzes Jahr lang rang ich mit mir. Am 27. September 1986 war ich am Höhepunkt meines inneren Ringens angekommen. Ich ging hier in Eitlingen, ganz in der Nähe, hier im Wald, nicht weit weg vom Mutterhaussaal, irgendwo im Wald spazieren und dort sank ich buchstäblich vor Jesus auf die Knie, ganz bewusst diesmal. Ich gab meinen inneren Widerstand auf. Herr, mach mich bereit für deine Wege, wie immer die aussehen. Eine Bitte habe ich, lass die Freude das Zeichen sein für deinen Weg mit mir. mitten im Wald auf dem Moosboden, schlug ich irgendwo meine Bibel auf. Und da stand vor mir ein Wort, mit dem ich sonst nicht so viel zu tun hatte, Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was ein Joch ist, verstand ich damals noch nicht. Aber eines ist klar, als ich damals vom Waldboden aufstand, hatte sich definitiv was verändert. Der Druck, die Last durch den Widerstand der eigenen Zukunftsvorstellungen, der Angst und der inneren Rebellion des ganzen vergangenen Jahres war wie weggeblasen. Tiefer Friede zog ein, ich spürte Freude, echte Freude und vor allem Freiheit. Ich machte mir lange Zeit gar keine Gedanken mehr um die Zukunft. Unerklärlich für mich, ein Wunder und Geheimnis zugleich. Und allmählich merkte ich, dass die Diakonissen ganz normale Frauen sind, mit denen wir als Bibelschulkurs auch manchen Spaß haben konnten. Ich wunderte mich, wenn ich zunehmend bei dem Gedanken mich ertappte, also dies wäre auch ein alternativer Lebensstil mit diesen Frauen in der Gemeinschaft, der was hat. Die können gemeinsam manches für das Reich Gottes bewegen. Das wäre eine echte Alternative zu den anderen herkömmlichen Lebensstilen. Ein halbes Jahr später hatten wir an der Bibelschule eine theologische Woche mit Dr. Gerhard Meyer. In Eigenarbeit sollten wir uns beschäftigen mit einem Text von Dietrich Bonhoeffer zum Thema Nachfolge. Ich weiß noch genau, wie meine Mitschülerin, wir waren zu zweit im Zimmer, meine Mitbewohnerin und ich, jeder über seinem Text hing. Und der bezog sich ausgerechnet auf Matthäus 11, Vers 28 bis 30, den vom Waldboden. Und jetzt kam die Antwort, was ein Joch ist, für mich wunderbar erklärt von Bonhoeffer. Das kann ich euch jetzt nicht erzählen, da reicht die Zeit nicht, könnt ihr selber nachgoogeln bei ihm. Währenddem ich das Gelesene in mir bewegte, hörte ich plötzlich eine ganz klare, eindeutige, laute Stimme. Eine Stimme, die nicht von mir kam und doch in mir war. Die Stimme sagte, ich habe dich hierher in die Gemeinschaft nach Eidlingen gerufen. Ich erschrak, ich war sprachlos, ich zitterte. Ich hatte sowas noch nie erlebt und mir war klar, hier redet Gott. Es ist ein heiliger Moment. Erschrocken schaute ich zu meiner Zimmerkollegin um, die musste das ja auch alles gehört haben. Aber zum Glück war die über dem Text eingeschlafen. Ich sprang aus dem Zimmer und suchte einen einsamen Ort, in dem Fall war es zu Fuße der Badewanne auf unserem Stock. Dort weinte ich eine ganze Weile, ungestört, Tränen, diesmal aber nicht des Kampfes, sondern aus einer ganz tiefen, unerklärbaren Freude. Die Freude an Jesus und dass er mich will. Ich hatte um Freude gebeten als Zeichen. Eine Freude, die man nicht machen kann. Jesus hat sie mir damals geschenkt und diese Grundfreude ist bis heute geblieben. Auch wenn das Leben und das, was mir darin begegnet, phasenweise auch sehr stürmisch drunter und drüber gehen kann und durchrüttelt. Jesus ist es wert. Wisst ihr, was richtig cool ist? Um die Zeit meiner Berufung merkte ich, dass bei meiner Geburt schon im Bibellesezettel oder dem heutigen Zeit mit Gott ganz fett drüber steht über dem Abschnitt, errettet, um dem lebendigen Gott zu dienen. Das ist das Motto, das Christa von Fiebern unserer Schwesternschaft gab. Und dann steht von ihr ein Abschnitt, ein Satz dazu, es ist ein glücklicher Weg, ganz mit und ganz für Jesus. Und ich dachte damals und denke es immer mehr, das passt, die Einladung zu einer coolen und glücklichen Jochgemeinschaft, ganz dicht bei Jesus. Was willst du? Eine gute Frage, hat mich neulich jemand gefragt. Ich bin am Üben, gerne will ich in der Liebe Jesu glücklich sein, gemeinsam mit ihm und anderen Jüngern unterwegs. Und ich möchte gerne andere Menschen einladen Richtung Himmel und das aus und in einer Lebens-, Glaubens- und Dienstgemeinschaft, wie es das Diakonissenmutterhaus Aidlingen ist. So viel zu meiner Berufungsgeschichte.
Vielen, vielen herzlichen Dank, Schwester Gabi. Die Schwester Gabi ist in einem langen Zeitungsartikel mal beschrieben worden als Rebellin. Eine Rebellin in Tracht. Und weil sie sich so stark einsetzt für die Verbesserung der Pflegeberufe. Und das heißt, ihr Leben schlägt heute Wellen, weil sie sehr engagiert ist in diesem Bereich. Wenn wir uns das vorstellen, mal wie ein Erdbeben, es schlägt Wellen, aber es gibt ein Epizentrum, etwas, wo diese Wellenbewegung ausgelöst worden ist. Und darauf bezieht sich der Clip, den wir uns jetzt anschauen. Am besten verdunkeln wir. Das ist im Stil von einem Erklärvideo. Und wir schauen zurück auf das Epizentrum, wo diese Wellenbewegung, die bis heute sich fortsetzt, durch das, was die Schwesternschaft hier leistet, angestoßen worden ist. Wir begrüßen Schwester Brigitte Kalkuhl. Finde ich auch extrem cool, dass Sie heute Abend bei uns sind. Freuen wir uns. Wir hatten jetzt heute Abend hier schon China auf der Folie. Und hier bei uns im Süden von Deutschland sind Schwestern ja durchaus geläufig, gehören somit zum Bild. Wir sind es gewohnt. Es gibt aber auch Orte, wo eine Schwester relativ exotisch ist. Und Sie sind tätig an einem solchen exotischen Einsatzort. Wo wäre das denn?
Also, ich arbeite in einer westfälischen Großstadt, nämlich in Hagen in Westfalen. Exotisch vielleicht insofern, dass eine westfälische Großstadt nicht besonders attraktiv ist, aber insofern doch für mich exotisch und vielleicht auch für unsere Schwesternschaft, weil ich nämlich in der Gemeinde, in der ich geboren und groß geworden bin, nun seit ja immerhin gut 28 Jahren auch arbeiten darf.
Das ist schön, freuen wir uns. Wie gesagt, hier unten ist eine Schwester nichts Exotisches, dort ist es das. Wenn Sie jetzt Menschen begegnen, die vielleicht zum ersten Mal jemanden in Tracht sehen, wie ist denn so die Reaktion der Leute in Hagen, wenn die mit Ihnen Kontakt haben?
Das ist schon sehr spannend und ich gehe gerne zu Fuß mal durch die Fußgängerzone oder auch einkaufen, weil man da immer was Spannendes erlebt. Da ist mir neulich beim Backstor, als ich Brötchen für meine Krabbelgruppe kaufte, passiert, dass ein junger Mann hinter der Theke plötzlich sein kleines Kreuz unter seinem T-Shirt hervorzog und sagte: Sie sind meine Schwester. Dann passiert es, dass ich an der Kasse irgendwo stehe und zum Beispiel ein Kind, vielleicht so 5, 6 Jahre, zu seiner Mama sagt: Mama, was ist das denn? Ich finde das immer sehr schön, dann kann man, je nachdem wie viel Zeit dann ist, ganz kurz was dazu sagen. Und dann meistens sind die Mütter ja dann etwas peinlich berührt, weil ihr Kind so keck gefragt hat. Und dann bedanken sie sich hinterher und sagen: Jetzt bin ich schon wieder um etwas schlauer geworden. Oder bei vielen Jungs erlebe ich das, also selten bei Mädchen, dass wenn ich irgendwo durch die Straße gehe, mal hinter mir hergerufen wird: Nonne, Nonne. Und das finde ich immer eine ganz tolle Gelegenheit, die kurz anzusprechen, wenn es die Zeit erlaubt, und zu sagen: Darf ich euch mal eben kurz aufklären, kleiner Irrtum, ich bin Diakonisse. Und dann gucken sie ganz groß, sind fasziniert und dann sage ich: Das ist übrigens das griechische Wort für Dienerin. Ich diene Jesus und den Menschen. Danke kommt dann meist. Ich finde solche Gelegenheiten einfach super.
Sehr schön. Also da hilft die Tracht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Dienerin Jesu Christi, Schwester Brigitte, Ihre Zeit.
Danke. Ja, das Stichwort Berufung, was wir heute haben. Ich liebe dieses Wort und zwar deshalb, weil es mir klar macht, dass es zwischen meinem Gott und mir ganz persönlich zugeht. Dass christlicher Glaube eben keine Religion ist und auch keine Ideologie, sondern christlicher Glaube ist Beziehung. Beziehung zwischen dem Gott, der mich ruft, und dem, dem ich eine Antwort geben darf. Es ist Gespräch, Kommunikation zwischen dem wunderbaren, einzigartigen Gott und mir, kleinem Menschlein. Das ist Berufung. Und interessant und ganz wichtig, dass Berufung immer von Gott ausgeht. Der Ruf bei einer Berufung kommt immer vom Himmel her. Nicht aus meinem Herzen. Man kann es vielleicht vergleichen mit einer Berufung eines Professors an eine Uni. Da kann man auch nicht einfach hingehen und sagen, hallo, ich fühle mich hier berufen, nach Gießen oder Hamburg oder wohin auch immer zu kommen, sondern zu einer Berufung gehört ein Ruf. Eine Uni beruft ihren Professor und da reicht es eben auch nicht, ein, ja, wie auch immer, geartetes Gefühl in der Herzgegend zu haben, eine Überzeugung, hier soll ich hin. Also es muss mehr sein, als dass ich mich gedrungen fühle zu einem Posten. Ich möchte euch erzählen, wie das mit der Berufung in meinem Leben war. Es fing nämlich alles an mit der Berufung in die Jesus-Nachfolge. Wir haben das ja vorhin schon gehört von Herrn Müller, dass es immer erst, bevor Gott uns in einen Beruf, also in eine Aufgabe ruft, zuerst um seine Nachfolge geht. Kurze Frage an euch alle, könnt ihr euch vorstellen, dass es bei solch einer Berufung auch äußerst ärgerlich zugeht? Bei mir war es so. Der Tag meiner Berufung, ja, meiner ersten Berufung war der Tag meiner Konfirmation. Dieser Tag war so gut wie zu Ende. Und abends nach der Kaffeeeinladung unseres Pfarrers, wie sich das so gehört, sagte er zum Abschied zu mir, Brigitte, ich wünsche dir, dass du jetzt auch bei Jesus bleibst. Dieser Satz, der hat so gesessen. Glaubt ihr, ich kann den Ärger, den dieser Satz in mir auslöste, bis heute spüren. Warum Ärger? Weil ich augenblicklich wusste, dass ich überhaupt nicht bei Jesus war. Wie kann man bei Jesus bleiben, wenn man noch gar nicht bei ihm angekommen ist? Das wusste ich definitiv. Bei Jesus bleiben? 2 Jahre, also von meinem 14. bis zu meinem 16. Lebensjahr, trug ich diesen ersten Ruf Gottes, den Ruf in die Jesus-Nachfolge in meinem Leben, wie einen Stachel, der immer piekte. Mit niemand habe ich darüber gesprochen. Ob das gut war oder nicht, weiß ich nicht. Jedenfalls mit 16 Jahren begann für mich ein Praktikumsjahr in einem unserer Freizeithäuser, nämlich auf der Tannenhöhe in Villingen. Und dort, als ich ankam, war ich schon umgeben von vielen Mitpraktikantinnen, die auch schon dort waren, das Jahr mit mir dort verbringen wollten. Wir waren ungefähr 25 und es war eine total fröhliche Truppe. Die meisten von ihnen waren schon gläubig und gehörten zu Jesus. Und das merkte ich daran, dass sie ja nicht nur morgens sich zum Beten gemeinsam trafen, ohne eine Schwester, einfach Eigeninitiative, sondern auch im Alltag irgendwo das authentisch lebten. Sie versuchten auch beim gemeinsamen Bibellesen, wo sie mich natürlich immer mitnahmen, ihre Lebensfragen mit Bibelversen zu beantworten und einfach in der Bibel zu lesen und zu gucken, ja, was sagt uns dieser Text für unser Leben? Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, nach 3 Wochen war ich reif. Jetzt wusste ich genau, was mir fehlte. Nämlich mit Jesus das ganze Leben teilen und mich nicht allein auf die Christlichkeit meiner Familie verlassen. Und so schloss ich mich eines Morgens früh, ich sehe es noch wie heute, im Nähzimmer der Tannenhöhe in Villingen im Schwarzwald ein, dass ja niemand reinkam, kniete mich vor einen ollen Holzstuhl, der da irgendwie rumstand und betete. Die Worte weiß ich nicht mehr genau, die ich Jesus gesagt habe, aber so sinngemäß habe ich gesagt, Jesus, jetzt hast du mich. Jesus, jetzt will ich nur noch dir gehören. Vergib mir allen Ärger, alles Leben ohne dich, alle Sünde. Mir war klar, dass ich, als ich aufstand, in diesem Gespräch mit Jesus die Berufung meiner Konfirmation, bei Jesus zu bleiben, angenommen hatte. Von dieser Stunde an war mir aber auch noch ein zweites klar, nämlich, dass Berufung zur Jesus-Nachfolge, also man könnte auch sagen, Berufung zum Christsein, heißt, für Jesus zu leben, für ihn da zu sein, ihm zur Verfügung zu stehen. Und ich bin mir sicher, dass das nur der Heilige Geist, der Geist Gottes, der ja mit Jesus in mein Leben eingezogen war, mir das klar gemacht hatte. Und so begann ich immer wieder mal zu fragen, Herr Jesus, soll ich tatsächlich meine Berufsausbildung zur Kinderkrankenschwester in Angriff nehmen? Denn ich war, bevor ich zur Tannenhöhe zu meinem Praktikum fuhr, schon ohne Jesus gefragt zu haben, einfach angemeldet in einer Kinderkrankenpflegeschule. Spannend. Im November ging auf der Tannenhöhe das Telefon. Brigitte, du hast einen Anruf. Unser früheres Kindermädchen, die inzwischen zu einer älteren Freundin für mich geworden war, rief mich an. Aus heiterem Himmel. Nach einem kleinen Smalltalk fragte sie mich oder sagte sie, Brigitte, ich habe solch eine Unruhe im Blick auf deinen Berufswunsch. Hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht, eine Erzieherinnenausbildung zu machen? Ich finde, du hast ganz andere Gaben. Ich musste das jetzt einfach mal sagen. Ich war wie vom Donner gerührt. Sollte das etwa eine Berufung vom Himmel sein? Ich betete. Herr Jesus, ich muss das von dir wissen. Gib mir bitte ein Zeichen. Wenn ich keine Aufnahmeprüfung machen muss für die Fachschule für Sozialpädagogik, wenn die mich einfach so nehmen, ohne dass ich da jetzt persönlich nach Hagen zurückreise und mich anmelden muss, dann soll es wohl so sein. Und es sollte so sein. Das erkannte ich allerdings erst viel später. Es ist ja interessant, dass man nicht immer sofort die hundertprozentige Bestätigung für seine Berufung, für seine Wege bekommt. Manchmal kommt das später und das sind ganz besondere Highlights. Bei mir war das so, als ich ein paar Jahre später eine Anstellung in einer Kölner Kirchengemeinde als Gemeindediakonin hatte, wurde sofort am Anfang nach der sogenannten Doppelqualifikation gefragt. Und eine Doppelqualifikation heißt einfach eine pädagogische Ausbildung und die Ausbildung als Gemeindediakonin eben miteinander zu haben. Das war damals schon zu der Zeit die Voraussetzung für eine Anstellung in der Westfälischen Landeskirche. Als diese Frage gestellt wurde, habe ich so schmunzeln müssen, habe gedacht, was haben wir einen tollen Gott? Was hat Gott für einen Humor? Wie hat er vorgesorgt, dass er durch einen Anruf mein ganzes Lebenskonzept und meine persönlichen Berufsvorstellungen durcheinandergewirbelt hat, mit solcher Wirkung, die ja für meine Anstellung hinterher in meinem Berufsleben auch als Diakonisse und Schwester wichtig war. Es ist einfach genial mit Gott, solche Dinge zu erkennen. Er ist weise und vollkommen. Zum Schluss noch mal ganz kurz zurück zu meinem Praktikum auf die Tannenhöhe. Dort war ich ja nun nicht nur von meinen vielen fröhlichen Mitpraktikantinnen umgeben, sondern auch von einer Menge Schwestern, wie das so ist in Aidlinger Häusern. Sie lebten mir nun tagtäglich vor, Jesus mit ihrem ganzen Leben zur Verfügung zu stehen. Das, was wir oder vielleicht viele von euch auch heutzutage in einem Lied singen, bewegte damals zutiefst mein Herz. Viele kennen das Lied, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt. Ein Leben für Gott, für ihn allein. Das soll mein Leben sein. Es reifte etwas in mir heran, damals mit meinen 16 Jahren, was Jesus für seinen nächsten Ruf an mich brauchte, nämlich die Berufung in das Leben einer Diakonisse in der Aidlinger Schwesternschaft. Und diese Berufung kam an Silvester dieses Jahres. Auf der Tannenhöhe hatte man den guten Brauch, zum Jahreswechsel einen persönlichen Bibelvers zu ziehen. Das kennen sicher manche von uns. Und dieser Bibelvers sollte dann der Begleiter durch das Jahr 1969 sein. Mein Jahreslos, was ich zog, stand in Jesaja 43, Vers 1, vielen bekannt. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Beim Lesen dieser Zeilen kam es mir vor, als legte Jesus seine Hand auf mein Leben und sagte mir ganz persönlich, du bist mein. Du gehörst mir. Das möchtest du doch. Das wünschst du dir doch, oder? Berufung durch ein Bibelwort. Das erlebte ich in dem Augenblick ganz konkret zum ersten Mal, aber nicht zum letzten Mal. Es war so eindeutig wieder durch den Heiligen Geist gewirkt, der diese alte Zusage Gottes an sein Volk Israel in mein Leben hineinsprach und mich so gewiss machte, dass es daran bis heute keinen Zweifel mehr gab. Berufung zur Jesus-Nachfolge durch einen ärgerlichen Wunsch zur Konfirmation. Berufung zur Berufsausbildung durch eine liebe Freundin. Berufung in unsere Schwesternschaft durch einen Bibelvers. Wir merken schon, Gott hat tausend und nochmal tausend Weisen, uns an einen Platz zu rufen, uns einen Weg zu zeigen, uns dessen gewiss zu machen, was er von uns möchte. Entscheidend ist nur, und das möchte ich uns allen ans Herz legen, auch für mich in die Zukunft, unser Fragen, unser Hören, unser Offensein für sein Reden und Führen. Und das erbitte ich uns allen. Seid einfach erwartungsvoll für Gottes Berufung in eurem Leben. Und ihr werdet noch staunen.
Vielen herzlichen Dank. Das fasst nochmal sehr schön das zusammen, was wir heute Abend mitnehmen möchten. Dass Gott redet, damit dürfen wir rechnen. Dass wir ein hörendes Ohr brauchen, das diese intensive Beziehung zum himmlischen Vater pflegt, um dann in der Stille zu hören, wenn er uns etwas sagt. Und was wir auch erlebt haben, ist, dass dieses Folgen der Berufung, die Nachfolge, auch bedeutet, ich entscheide mich für ein bestimmtes Lebenskonzept und gegen viele andere Lebenskonzepte, die auch möglich wären. Aber es kommt nicht darauf an, dass ich tausend Sachen ausprobiere, um dann das zu tun, sondern dass ich bewusst mir klar mache, wenn Gott mich gerufen hat, dann ist das Beste, das Beglückendste und das, was die größte Freude schenken kann, einfach gehorsam zu sein. Das kann der Schritt sein, sich der Schwesternschaft anzuziehen, es kann anzuschließen, es kann der Schritt sein, den Beruf aufzugeben, um vielleicht in einen Missionsdienst zu gehen oder den Beruf selber zu benutzen, in die Mission zu gehen, wie wir es gehört haben. Ich entscheide mich bewusst dafür, den Willen Gottes zu tun und zu erleben, dass er mich führt, gebraucht und dann einfach diese Freude und der Friede da ist, das Richtige getan zu haben, was er für mein Leben möchte. Und das, was wir schon angedeutet haben, jemand, der das für sich persönlich auch so erlebt hat, ist die Schwester Christa von Fiebern, die diese Arbeit der Diakonissen begonnen hat, die 1907 aufgebrochen ist von zu Hause, um hier bei Stuttgart dieses Werk aufzubauen, viele Höhen und Tiefen erlebt hat, aber eben so wie so ein Erdbeben, das bis heute große Wellen schlägt in das Leben vieler Menschen hinein. Wir haben von der Krankenpflege gehört, für Schwester Brigitte ist es in der Bildungsarbeit und jetzt probieren wir es nochmal mit dem Clip und das wäre dann der